Diese Woche ging alles um Festhalten und Loslassen. Eine sehr emotionale Folge, die ganz tief geht ins Elterndasein und in die Erziehung.
Ja, wir plaudern ein bisschen von unserer Zeit als Kind und was wir bei unseren Kindern für Werte vermitteln, was wir schon sehr gut machen und was wir uns für die Zukunft wünschen.
Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Satzes Peter Jedus. Wie immer in der wöchentlichen Ausgabe. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir, dass wir euch hier jedes Mal jetzt einmal in der Woche nerven können. Wie immer mit meiner Lieblingsnervensäge Panayota Pedrido und mit mir Daniel Contelis.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo, hallo. Wie geht's dir heute? Wieder.
Bitte?
Wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut. Ich spreche zwar immer noch, du hörst es, leicht nasal, aber wir sind gerade am Ende der Erkältung Gott sei Dank angelangt. Ich will auch gar nicht mehr über Erkältungen reden, weil es nervt ja eigentlich total ab, dass jeder irgendwie nur noch krank ist. Die Kita ist zur Hälfte geschlossen. Eine Gruppe Kind muss jetzt um 1 Uhr abgeholt werden, weil es jetzt nicht mehr mittags zum Schlafen gelegt werden kann, weil Personal fehlt. Also es ist der Hammer. Ich glaube, diese Influenza ist krasser als Corona gewesen.
Ja, und Karneval ist vorbei und nach Karneval sagt man ja immer, geht's bergauf.
Ja, ich habe letztens einen witzigen Spruch gelesen ja. über Karneval.
Und zwar?
Da war so ein Meme bei Instagram, so ein Typ, der total geschockt und ratlos irgendwie in die Kamera guckt und dann so der Moment, Point of View war, der Moment, wenn du siehst, dass 3 Wochen nach Karneval die Frau mit dem obdachlosen Kostüm immer noch, die Frau mit dem obdachlosen Kostüm immer noch das Kostüm trägt.
Oh, wie böse. Das ist aber böse. Das gibt schlechtes Karma.
Das war witzig. Hattest du schon mal Karneval einen Absturz?
Das gibt schlechtes Karma. Nee, hatte ich nicht.
Hast noch nie, also bist du oder anders gefragt. Warst du schon mal in deinem Leben so betrunken, dass du mal so einen One-Night-Stand hattest oder irgendeinen Knutscher mit irgendjemandem, mit dem du das so voll bereut hast? Also wo du dachtest,
nein.
Alter, ein Bier weniger und das wäre nie passiert?
Nein, aber ich hatte mit 18 so ein einschneidendes alkoholisches Erlebnis. Das hat mich geheilt, bis ich 25 war.
Ach, erzähl.
Ja, was heißt erzähl? Kannst du dir ja vorstellen. Ich habe meine beiden russischen Freunde Viktor und Waldemar haben ihren 18. Geburtstag gefeiert.
Viktor und Waldemar.
Viktor und Waldemar.
Das klingt schon nach hartem Tobak. Und
ja,
dann?
Genau. Ja, und dann war ganz lange Filmriss und dann habe ich die ganze Nacht mit dem weißen Telefon telefoniert.
Hast du?
Und das ging mir so dreckig.
Aber wie viel hast du getrunken?
Bitte?
Wie viel hast du getrunken?
Weiß
ich
nicht mehr.
Wie viel hast du getrunken?
Das ist ja lange her.
Mein Timer geht schon wieder.
Hast du nicht gelernt aus letzter Woche, wie man das mit dem Wecker macht auf dem iPhone?
Ich bin zu doof, einen Timer anzustellen.
Wir haben ja keine
Probeaufnahme gemacht, Daniel. Nimmt das trotzdem auf?
Bitte?
Nimmt es trotzdem auf? Wir machen ja immer so 1 Minute nicht mal so kurze Probetestaufnahme. Haben wir heute gar nicht gemacht?
Nee, heute sind wir direkt auf die Bühne gestiegen.
Okay, also wenn das jetzt nichts wird, dann war es das.
Also solltet ihr uns jetzt 1 Stunde lang nichts hören oder alles leise sein, haben wir irgendwas falsch gemacht.
Dann war es nicht richtig. Dann tut es mir leid, war's. Aber dann bewertet die Folge trotzdem sehr gut.
Bitte 5 Sterne.
Also wir waren bei Viktor und Waldemar. Und
ja, Viktor und Waldemar haben Geburtstag gefeiert.
Haben die es besser vertragen als du?
Ich weiß nicht. Es könnte sein, nein. Aber das hat tatsächlich in meinem Leben dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr lange danach einfach komplett abstinent war. Also ich bin gar nicht an Alkohol rangegangen, weil mich das so einschneidend, weil ich mich so vor mir selber geschämt habe.
Aber wie ist es denn eskaliert? Also kamen deine Eltern noch dazu? Oder?
Nee, wir waren in so einem Schrebergarten,
ach ja,
in so
der
einem
Klassiker.
Holzhäuschen und die sind dann mit schubkarrenweise Alkohol angekarrt und dann nur Jungs, weißt du, dann auch noch in dieser ganz toxische...
Pubertären Ding, wo man den ganzen Tag mit dem Ständer durch die Gegend läuft wahrscheinlich.
Ja, so eine ganz toxische, wer kann mehr saufen, also ganz ekelig. Das hatte nichts zu tun mit... Ich habe immer so das Gefühl, dass die jungen Leute von heute so... so sich das immer so schön machen und so bewusst die Sachen irgendwie machen. Wir waren früher gar nicht so. Wir waren früher, das war einfach nur Knallgas. So, und
ja, das machen die heute aber nicht weniger, glaube ich.
Ne?
Heute ist es heute haben sie halt andere, heute vapen sie einfach.
Ja,
oder
diese Lachgas, ne?
Aber das Lachgas, also Sahnekapseln, das gab es damals schon.
Ja?
Das gab es ja auf Techno-Partys, da war ganz oft, lagen die auf dem Boden, da haben die Lachgas schon, also Lachgas oder Sahnekapseln, ich glaube, es ist das Gleiche.
Ja.
Da haben die diese Sahnekapseln, kennst du die man in dieses...
Diese kleinen metallischen, ne?
Metall, genau.
Ja.
Die konntest du auch irgendwie inhalieren und die haben auch geknallt.
Ja.
Also das Ich habe mal Muskatnuss geraucht als Kind, weil auch also Jugendlicher, weil irgendeiner mal gesagt hat, boah, das knallt voll, das ist wie Haschisch.
Ja.
Und dann habe ich so eine Muskatnuss von meiner Mutter also gerieben und dann vorne in so einen Bon gesteckt und geraucht und weißt du, was passiert ist? Ich habe total gesabbert. Ich hatte total die Flüssigkeit im Mund.
Ja.
Ich hatte voll den Speichelfluss. Wie so ein Lama. Mein ganzer Mund war voller Speichel.
Wie alt warst
du denn
da?
Ich habe richtig geschäumt. Ach, weiß ich nicht, 14 oder so. Irgendeiner hat gesagt, das knallt. Und das hat sich keiner getraut. So, das hast du ja als Kind nur einmal zu mir gesagt. Das traust du dich nicht. Und ich drehe klar, ey, meine Mutter hat alles zu Hause.
Ach, du Scheiße.
Dann habe ich diese Muskatnüsse geklaut von zu Hause. Voll die dumme Idee. Also an alle Jugendlichen, die das hören, ne?
Muskatnüsse, dumme Idee.
Ja, mach das. Das hat gar nicht, also es hat nicht geknallt, wollte ich nur sagen. Es hat halt nur unheimlich viel Sabba produziert. Keine Ahnung, warum.
Muskatnussgeraus, habe ich ja noch nie gehört.
Kurz, ich war kurz vor dem, weiß ich nicht, was im Mund passiert ist, Vergiftung oder so. Ich kann es ja nicht sagen. Es ist auf jeden Fall nicht gesund gewesen und auch nicht das Richtige. Also, und dann hattest du nie wieder ein Alkoholexzess?
Nee, ich habe mit eins mit zwei, wenn man so gerade laufen kann, war meine Verwandtschaft an Silvester auf dem Balkon und hat irgendwie Silvester gefeiert und haben mich so für 2 Minuten aus dem Auge gehalten und ich habe alle Sektgläser leer getrunken, die auf dem Tisch standen.
Ach ja, das hast du ja mal erzählt.
Ich mal erzählt, ne? So, ja. Das heißt, da war schon mein erster Kontakt, da hatte ich eine Alkoholvergiftung mit zwei. Liebes Jugendamt, wenn ihr das jetzt hier mithört.
Ach du Scheiße.
Mit zwei.
Das ist immer, weil du weißt, dass das tödlich enden kann.
Ja,
das
natürlich.
Ist richtig gefährlich natürlich. Bei Kleinkindern.
Ja. Gut, da hat jetzt zum Nachteil, ich bin dann jetzt hochbegabt geworden als Ergebnis. Gut, was willst du machen, ne? Weil einen hinten. Haut's weg, den anderen macht er schlau, ne?
In Griechenland sagt man hochbegabt von hinten, also gar nicht. Letzter Platz.
Ja. Und
jetzt, wenn du, hast du manchmal denn Lust, hast du Alkoholdurst? Meine Freundin sagt immer manchmal am Wochenende, sie hätte Alkoholdurst.
Nie in meinem Leben. Nie.
Trinkst du mal zwischendurch ein Glas Weinchen eigentlich auch nicht?
Nur zum Essen.
Ah, du bist einfach Italiener, sono Italiano.
Nur zum Essen.
Also ein Glas Rotwein, doch stimmt, ein Glas Rotwein hast du schon mal getrunken, aber dann war es nicht über ein halbes hinaus oder so.
Nee,
ne?
Ich trinke wirklich super. Also du kannst an einer Hand abzählen, wie viel Alkohol ich trinke im Jahr.
Ja, krass. Ich bin ja auch ähnlich. Ich hatte auch mal sowas wie du. Und zwar war das im MK2 in Düsseldorf, habe ich mal gearbeitet. Da war ich gerade 19 oder 20 und mein Freund und ich hatten da Probe, haben uns vorgestellt und wir wollten beide da arbeiten. Und dann hat der Chef aber nur mich genommen und meinte so, ja, wir brauchen da, wir nehmen dich. Und dann hat mein Freund, der war richtig sauer und habe ich gesagt, nee, komm, ist doch egal, ist doch unser Geld und so. Wir wollten was ein bisschen nebenbei, neben unserer Ausbildung verdienen. Wir haben beide dieselbe Ausbildung gemacht. Ja. Er war großen Außenhandelskaufmann und ich auch als Frau. So. Und dann habe ich da gearbeitet und der erste Abend war eine kroatische Nacht.
Oh.
Und das waren alles so riesengroße Typen.
Ich konnte
gar nichts sehen, weil die ganze Theke war voll, weil diese Kroaten so richtige Schränke, weißt du, wie groß Kroaten sind.
Ja, diese Maschinen.
Das war sonntags.
Serben auch, ja.
Und ich hatte noch ein Spiel. Also ich hatte ein Handballspiel, ich bin danach nach Hause umgezogen, fertig gemacht und dann direkt nach Düsseldorf.
Ja.
Also ich war, weiß ich, kaum was gegessen, Sport gemacht und dann hat der Kellner, der mit mir gearbeitet hat, der mich eingearbeitet hat, gesagt, hör mal, du musst zwischendurch mal mit den Gästen so einen trinken. Ne, die mögen das hier gerade so, die Kroaten und so, die geben auch gerne mal einen aus.
Ja.
Und dann kam so wirklich nach 10 Minuten der erste kroatische Gast und so, ey, bist du neu? Und ich so, ja, wer bist du? Ja, Panayota, ja, komm, trink einen kurzen. Ich gebe dir einen aus. Und ich so, ja klar, ich wollte natürlich, ne, Gast des Königs, direkt sehr sicher. Und ich habe noch nie viel Alkohol getrunken. Ich hatte auch nie Interesse an Alkohol, weil ich komme ja aus der Kneipe und ich habe das Elend ja von der Geburt an schon gesehen.
Und die Balkanleute, die machen keinen Spaß, ne? Die scheppern richtig rein, ne?
Ey, hör mal, was weißt du, was die vertragen konnten? Diese Slaven, hör mal, die haben gesoffen aus Eimern.
Ja, die
man
sind
hat
wild.
Ja den ganzen Pool haben die getrunken in 3 Stunden.
Wild. Balkanleute mit den Scherzen.
Ja,
nicht.
Und das sind auch Schränke, ne? Die haben solche Kreuze, ey. Das war wirklich. Ich konnte niemanden nicht auf die Tanzfläche gucken, weil diese Typen vorne standen, diese Kroaten. Also Ende vom Lied, das war damals noch diese Alkopop-Zeit. Da gab es Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, diese Zeit.
Ja,
noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das heißt, du hast eine Fanta getrunken, aber es hatte halt irgendwie einen Kick, ne?
Ja.
Und dann habe ich dieses mit dem Smirnoff immer angestoßen. Ich schwöre dir bis heute, ich kann mich erinnern an 1,5 Flaschen Smirnoff und 2 Jägermeister.
Und dann wird's dunkel.
Es endete darin, dass meine Freundin, die war auch da, die habe ich natürlich umsonst direkt reingelassen an dem Abend, ne, klar. Die hat mich dann nach Hause gebracht, weil ich bin dann irgendwann zusammengebrochen. Mir ging's kotze übel.
Ja.
Also das war mein Probeabend. Dann hat die mich ins Auto gesetzt, nach Solingen gefahren. Ich habe es aber kaum nach Solingen geschafft. Wir sind dann in die Klinik rein. Ich habe mich dann zweimal schon übergeben auf dem Weg dahin.
Mhm.
Und dann kam ich in diese Klinik. Meine Freundin dann so, ja, ich glaube, weiß nicht, die hatten wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung. Der geht's ganz schlecht, mhm. Die zittert. Und
hat sich ins Krankenhaus gesoffen.
Nee. Und dann haben die mich ins Krankenhaus, ins Bettchen getragen. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit so gebibbert und gesagt, mir ist kalt, ne? Mhm. So.
Ja.
Und dann hat die eine Krankenschwester zu der anderen gesagt, dann darfst du nicht so viel saufen. Aber die hat gedacht, ich hätte das nicht gehört. Und da bin ich wie so eine Mumie, so eine Tote, so nach vorne geklappt. Ja. Und dann hab die
was
nur angemacht,
gesagt?
So, ey, wenn du deinen Job hier nicht anständig machst, dann musst du dir was anderes suchen. Es ist nicht in Ordnung, mir ist kalt. Ich kann mich noch so genau dran erinnern, weil ich mich so in meinem Verkäuferherz gekränkt gefühlt habe, weil ich dachte, ey, wieso redet die jetzt so über mich?
Ja.
Und jetzt kommt der Hammer.
Mhm.
Ich habe damals mit einer Freundin zusammen gewohnt, mit der Magda. Die wurde dann informiert und die war an dem Tag selber in Düsseldorf weg. Die war in der Nachtresidenz in einem anderen Club.
Mhm.
Und musst du dir vorstellen, die ist farbig. Die hat einen riesen Lockenkopf, so einen riesen Afro und hatte ja. Ein Palettenbustier an. Nur.
Ja.
Und so eine Lederhose.
Was
die sah
Bustier
aus wie die Hure
Babylons. Für mich als Erklärung, was ist Bustier?
Ein Bustier, der hier, das ist wie so ein BH ohne Träger.
Ach so, BH ohne Träger.
Wie so eine Corsage, musst du dir vorstellen,
ja.
Hatte die an.
Okay.
Mit goldenen Pailletten.
Wow.
Die Locken, so eine riesen, so ein Afro, ja. Knallrote Lippen.
Erscheinung.
Ja, die sah aus, wirklich, also mega geil, ne? Mhm. Aber die sah halt sehr auffällig aus.
Ja.
Und dann kommt die da so sonntags da reingetigert. Und dann hat die mich gesehen. Ich lag dann da mit Infusionen an allem, ne?
Oh nein.
Und dann hat die mein Frühstück gegessen, weil die Hunger hatte. Und irgendwann werde ich wach, weil ich höre so, hallo. Und sie macht die Augen auf, dann ist meine Freundin mit dem Kopf auf dem Tablett eingeschlafen. Also wir sahen aus, kannst du dir vorstellen, wie so richtige, übelste Schnapsdrosseln.
Ja.
Und ein paar Minuten später stand dann mein Freund da,
mhm.
Der natürlich fassungslos war, mir voll die Moralpredigt gehalten hat, übrigens Italiener.
Mhm.
Der stand dann an meinem Bett und hat nun gesagt, bravo, Panayota, super, das ist ja ein tolles Probearbeiten. Schön, dass ich dich direkt am ersten Abend im Krankenhaus hier sehen muss. Und ich war halt sternhagelvoll noch und so, ey, laber mich nicht voll. Ich kann jetzt gar nichts gebrauchen. Verpiss dich so.
Ich
war noch richtig besoffen.
Immer auf Krawall,
Minuten später
egal bei wie
geht
viel
die Tür,
Promille.
Ey, kommt die Tür rein, geht die Tür auf. Auf einmal kommt diese Krankenschwester rein, sieht meinen Freund, spricht auf Italienisch so, ey, ciao, liebe, come stai? Bene, tu, ah. Ich guck die beiden an. Ich so, wer ist das? Hey, das ist meine Cousine vom Onkel Peppe, die Tochter. Und ich so, das war genau die ich so angesaugt habe.
Ach du Scheiße.
Es
ja,
war echt
das war wohl keine
so
lange Beziehung mehr, ne?
Doch, wir waren 5 Jahre zusammen.
Ah,
aber es war witzig, weil jede Familienfeier, wir sind uns nie wieder grün geworden. Ne? Ich habe die immer angeguckt und die hat immer gedacht, ich wäre so die absolute Schnapsdrossel.
Ja.
Was mich aber auch geprägt hat, Daniel, weil...
Falschen Moment kennengelernt, ne?
Ja, genau. Aber ich habe auch sehr, sehr wenige... Alkoholabende gehabt, die dann eskaliert sind. Ich habe nämlich einfach nichts vertragen. Ich weiß nicht warum, aber ich trinke 1,5 Gläser Wein und dann war's das.
Ja.
Und deswegen trinke ich gar nicht so viel. Ich trinke manchmal so einen Schluck oder so ein halbes Glas und dann wirklich mal einen Rotwein oder mal einen Weißwein. Aber ich habe zum Beispiel noch nie ein Bier getrunken oder ein Sekt oder Champagner oder was Hartes wie ein Cocktail oder ein Wodka oder so. Nie. Whisky.
Ja.
Ich habe gar keine Erfahrung mit hartem Alkohol. Aber niemand, mein Bruder, meine Schwester, wir trinken auch gar nichts.
Ja,
meine Mutter
so.
Auch nicht. Mein Vater hat gerne gesoffen, aber der ist jetzt auch tot.
So kann das, so unterschiedlich kann das sein, aber ich vermisse das ja auch nicht. Also ich verzichte ja nicht darauf, sondern ich brauche das einfach gar nicht.
Ja, es gibt auch so viele, die das auch immer so als, wie heißt das, so als
dass man
Ende
weniger Lebensqualität
sehen, ne?
Hat, ne? Dass sie auch
die
einem
sagen,
immer
doch,
vorwerfen.
Jetzt ein Bierchen.
Ja, aber dass man, okay, wenn das andere machen, das ist, sollen sie machen, aber dass einem vorgeworfen wird, dass man eine schlechtere Lebensqualität hat oder weniger Spaß an einem Abend hat, weil man keinen Alkohol trinkt oder weniger oder gar keinen Alkohol, fast nichts trinkt, das finde ich immer schwierig.
Ja, ich habe das gar
hast
nicht.
Hast du auch schon
ich
gehört,
auch,
oder?
Ja, voll, weil ich bin immer total oft, weil ich diejenige, die gefahren ist.
Ja, ja, ich auch.
Wenn meine Freundinnen sich immer weggeknallt haben,
ja.
Bin ich immer gefahren und ich war bis mit denen auch 4, 5
ja.
Uhr draußen. Das
heißt,
hat mich gar nicht
das
gestört.
Das heißt, die geilsten Geschichten können wir eigentlich erzählen, weil wir die alle noch kennen, die Geschichten.
Ja, ich hatte immer die Arschkarte, ich war immer die, aber ich war auch schon immer so ein sehr kontrollierter Typ. Also ich habe schon immer auch, Ich wollte immer alleine nach Hause fahren. Ja. Ich hatte nie den Bock, irgendwie abhängig zu sein von irgendeinem Typen oder von irgendeiner Freundin, weil ich weiß dann, die hatten nie das Ende. Ich hatte auch immer so eine Clique, weißt du, wo jeder noch so, nee, wir bleiben noch, ein Lied noch, komm, wir ziehen noch dahin.
Ja.
Also ich hatte auch so eine sehr feierwütige Clique. Und deswegen wollte ich nie abhängig sein. Ich war schon immer so voll der autarke Typ. Ich wollte immer sagen, alles klar, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich wollte auch immer sicher gehen, dass die alle nach Hause kommen. Ich habe immer so super krass Verantwortung für andere übernommen.
Ja,
ich wollte dann auch immer gucken, dass die zu Hause sind. Ich hatte irgendwie immer so die Arschkarte.
Ich habe so ein Problem mit Kontrolle, glaube ich. Ich mag nicht so gerne Kontrolle abzugeben. Und wenn du irgendwann einen gewissen Pegel erreicht hast, hast du keine Kontrolle mehr über dich.
Ja.
Und noch viel schlimmer, hast du auch keine Kontrolle mehr über die Situation. Das heißt, wenn du jetzt in einem familiären Rahmen bist oder so, das ist was anderes, aber wenn du draußen bist und wenn ich dann so Leute sehe, die gar keine Kontrolle mehr über sich haben, sich komplett eingekotzt haben oder irgendwie da liegen und
Portemonnaie verloren
oder vielleicht, keine Ahnung, der Freundin passiert irgendwas und du kannst nichts machen, weil du einfach so betrunken bist, das ist für mich sowas von ein, also ich einerseits denke ich mir, das ist bestimmt mal für die Seele und für den Kopf mal ganz gut, einfach mal so abzuschalten, weil in so einem Moment hast du gar keine Wahl als abzuschalten. Ja. Aber andererseits kann ich es einfach nicht.
Ich kann auch an einer Hand abzählen, wann es passiert ist. Und ich muss auch sagen, es war auch dann witzig. Also ich hatte auch schon mal dann Abende, wo ich danach sehr lachend zurückgeblickt habe und gesagt habe, das war echt mega geil. Aber den Preis, den zu zahlen, am nächsten Tag platt zu sein, das bei mir liegt wahrscheinlich auch daran, ich habe 22 Jahre Handball gespielt. Ich hatte am Wochenende immer ein Spiel. Ich konnte mir das gar nicht erlauben zu trinken wie andere. Also selbst in der Phase, wo alle irgendwie ein bisschen getrunken haben und ich auch Lust hatte zu trinken, konnte ich nicht, weil ich einfach wusste, ich muss morgen spielen.
Frag mal Mario Basler, ne?
Bitte?
Frag mal Mario Basler.
Ja, das sind halt Ausnahmesportler, ne? Wenn du halt so viel Talent hast, wo du beides machen kannst, ziehe ich da den Hut vor, finde ich gut. Aber ich wusste eigentlich, dass wenn du trinkst, du am nächsten Tag auch im Matsche bist. Und das habe ich auch so früh gemerkt, dass ich da nie Interesse dran hatte. Auch in der Woche, wenn die mal weggegangen sind irgendwie. Ich weiß noch, Eisdisco in Solingen, das war immer donnerstags. Da hatte ich einfach immer Training. Also ich glaube schon, dass der Sport mich schon sehr
gerettet hat.
Mein Leben gerettet hat, auch nicht weiter Experimente in die Richtung zu gehen. Weil ich glaube auch, dass sehr vieles sich in der Jugend auch prägt. Also wenn du regelmäßig mit Leuten abhängst, die trinken oder Drogen nehmen, dann machst du das halt irgendwann auch. Und wenn du viel Kontakt hast mit Menschen, die das nicht tun, nämlich in Handballvereinen zum Beispiel, da waren wir alle halt, ne, wir hatten dreimal die Woche Training, wir hatten am Wochenende ein Spiel, dann machst du es halt nicht.
Habe ich jetzt heute Morgen so ein Video gesehen auf Instagram, wo einer so in so einem großen Korb so richtig, da war so richtig viele schöne leckere Erdbeeren drin, so knallrote leckere Erdbeeren drin und da legt eine verschimmelte in die Mitte und dann stand da oben drüber so, achte darauf, mit wem du dich umgibst und dann sind alle verschimmelt, also mit so einem Zeitraffer, ne? So ganz schnell ist das so gelaufen, da sind alle Erdbeeren verschimmelt, obwohl die eigentlich gut waren, aber diese eine, die verschimmelt war, die hat alle quasi mitgezogen.
Ja, das war ich.
Das bist du? Du bist die Schimmelige?
Nee, gar nicht.
Die Schimmelige.
Nee, ich glaube, schon immer sehr viel Einfluss auch auf meine Freunde. Ich war aufgrund der mentalen Stärke, die ich immer besessen habe als Kind, wahrscheinlich dadurch, dass ich in der Kneipe groß geworden bin und diesen Überlebensinstinkt hatte und halt ultra viel Verantwortung übernehmen musste für mich selbst, weil meine Eltern einfach wenig Zeit hatten, mich zu unterstützen, habe ich einfach die meiste Erfahrung darin gemacht, Dinge selbst zu klären und für mich einzustehen und zu erledigen. Ich glaube, das macht ganz vieles auch. Siehst du ja auch mit Kindern, ne, die ganze Zeit irgendwie alles abgenommen kriegen, die können nichts. Und da, wo du sagst, ja, versuch mal selber die Treppe hoch und kriegst den Reißverschluss selber auf, mach mal. Ich glaube, das fängt da schon an. Ich erwische mich selber, wie ich ständig sage, nein, du kannst das doch.
Ja.
Ich hatte letztens nur so einen Gefrierbeutel-Zipper und mein Kind so nach einer Sekunde, kann ich nicht. Und ich merke, wie mir so der Kamm schwillt und ich habe nur gesagt, du kannst alles in deinem Leben, alles.
Ja.
Das ist ein Gefrierzipper, halt das hier vorne am weißen Stück fest und zieh, du schaffst das. Und ich merke, wie mich das so getriggert hat, dieser Satz, ich kann das nicht. Und mein Mann so, ey, Jotti, das ist ein Beutel, ein Gefrierbeutel, chill mal. Ich so, nee, das fängt genau an diesem Beutel an.
Ja.
Nämlich dem Kind zu sagen, du schaffst. Also mir wurde ja auch immer gesagt, ich schaffe alles. Was mich natürlich dann zum größten wahnsinnigen Menschen gemacht hat.
Psychopathen.
Zu einem leichten Psychopathen, aber das fängt wirklich da an. Wenn du da nämlich schon sagst, komm, ich mach das, Mama macht das, dann hast du irgendwann so ein Vollpfostenapparat-Kind. Und dann hast du eins, was die ganze Zeit an deinem Rockzipfel hängt und so, Mama, ich weiß nicht, Mama, ich trau mich nicht, Mama,
Eltern
ich kann
haben eine riesige
nicht.
Verantwortung.
Bitte?
Eltern haben eine riesige Verantwortung für das, was das Kind für ein Leben hat danach, ne? Also riesig. Voll. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Wo du gerade abgebogen bist, wo ich noch aufsteigen wollte, ist bei dem Thema Freunde. Wie würdest du das denn für dein eigenes Kind machen, mit den Freunden? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, Freunde haben so einen riesigen Einfluss auf das Leben von einem Kind und beeinflussen auch in was für, also je nachdem, was für Kreise dein Kind abhängt, prägt das natürlich, ist das irgendwie mit Leuten, die irgendwie jedes Wochenende saufen gehen und irgendwelche Drogen nehmen oder wie würdest du dich da verhalten als Elternteil?
Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, seitdem ich Mutter bin, ist, dass ich meinen Mund halten müsste, ja, wie es aussehen wird in Zukunft, weil ich wusste auch nicht, wie es ist, wenn du ein Kleinkind hast oder ein Säugling hast oder so, ja. Da habe ich auch vorher Riesensprüche gedrückt, ja, und gesagt, ich mach das so und so.
Unsere Kinder sind jetzt sehr klein.
Und es war schwierig, das einzuschätzen. Ja. Ich kann es dir wirklich noch gar nicht sagen, weil mein Kind ist jetzt 3.
Wenn die 15, die Kinder 15 mal sind, was macht man denn
da? Ja,
dann?
Deswegen sag ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann nur eines sagen, was wichtig ist. Und das haben meine Eltern unbewusst, glaube ich, richtig gemacht. Sie haben mir Werte vermittelt. Ja. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch Sachen vorzuleben, ne? Also nicht zu trinken vor den Kindern. Also ich hatte zum Beispiel auch Freunde, das ist, hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich, da war, hatten die auch super anständige Eltern, die haben auch nicht geraucht und getrunken und das Kind hat trotzdem geraucht und getrunken. Ja. Also man kann es, glaube ich, nicht davor schützen, dass es das alles mal ausprobiert vielleicht, aber vielleicht einen gewissen Wert vermitteln, du, wir können über alles sprechen, so dass man zumindest ein Kind hat, was ehrlich ist, was zu Hause nach Hause kommt und sagt, ja, Mama, weißt du, heute haben wir geraucht oder die haben geraucht oder da wurde Drogen genommen oder so. Ich würde mir einfach eine offene Kommunikation wünschen, dass ich ein Ansprechpartner bin, wo man nicht Angst hat.
Das zu erzählen, ne?
Das zu erzählen, weil ich glaube, wenn du offen bist, dann machst du es halt vielleicht auch weniger.
Interessant.
Weil du einfach offen darüber sprechen kannst. Ich hatte auch Freunde, da durften wir zu Hause rauchen. So, jetzt weiß ich nicht, was ist besser? Ist es so besser, dass du deinem Kind erlaubst, dass deine Kinder irgendwie im Kinderzimmer sich eine Zigarette anzünden oder einen Joint rauchen? Ja. Und das dann cooler ist, als wenn man sagt, ey, wenn du mit dem Joint nach Hause kommst, gibt's richtig Ärger. Also weil ich nämlich Freunde hatte, wo beides war. Also die haben trotzdem gekifft. Ich komme aus einem Elternhaus, meine Eltern mich kaputtgeschlagen und wir haben mal zwischendurch gekifft.
Ja.
Und dann war ich, wie gesagt, mit Leuten zusammen, mit Kindern zusammen, wo die Eltern das erlaubt haben und die haben ja auch gekifft. Also ich weiß nicht, was ist jetzt in dem Moment besser, da locker zu sein oder streng.
Ja, und da gibt's ja noch die Ebene, ob die Eltern ja selber rauchen oder nicht zum Beispiel, ne?
Ja. Ja,
ist auch schwierig, ne?
Ja, auch schwierig. Ja. Und das heißt noch nicht mehr was. Ich habe wirklich einen Freund von mir, da haben die Eltern das beide nicht getan.
Ja.
Und er hat trotzdem geraucht. Einfach vielleicht, weil er dazugehören wollte und weil er cool sein wollte.
Mhm.
Das hat sich aber ein bisschen verlagert. Mein 14-jähriger Neffe, der vaped jetzt auch.
Ja.
Bin total enttäuscht. Ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, weil
weder
meine Schwester noch mein Schwager rauchen oder haben jemals geraucht und der ist 14 und wir denken, wieso raucht der jetzt? Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch alle in dem Alter unsere Erfahrung mit Kippen gemacht.
Ja, ist schwierig, ne?
Also wie schützt du jemanden davor? Ich glaube, du kannst es gar nicht.
Wie sehr mischt man sich in das Leben des Kindes ein und greift so in seine Selbstständigkeit einer Sachen zu entscheiden und wo hört ein Verbot auf und wo lässt man die freie Entfaltung des Kindes irgendwie passieren. Das ist schwierig, ne? Super schwierige Sachen.
Also was meine Eltern mir beigebracht haben und das fand ich halt gut, war, dass man halt so nicht betrügt.
Ja.
Also dass man immer noch in den Spiegel gucken kann, dass man nicht über Menschen, dass man die beleidigt. Also dass man, das waren so Sachen, das haben meine Eltern auch nie gemacht. Die haben nie jetzt irgendwie gesagt, boah, das miese Arschloch dahin, ich kann das nicht leiden. Also so eine Konversation habe ich noch nie von meinen Eltern mitbekommen.
Ja.
Vielleicht auch, weil wieder mal muss ich die Gastro als Beispiel bringen, die einfach vor den Kunden auch nie diskutiert haben, weißt du, und das auch mit nach Hause, also so hinter die Küche sozusagen transportiert haben.
Ja.
Da wurde nicht viel negativ, so Böses für über andere Menschen gedacht. Und das habe ich auch nicht.
Mhm.
Also ich habe das auch nicht, dass ich da sitze und so eine Lästerbacke bin. Ich habe so oft Freundinnen, wo die, boah, guck mal, wie die aussieht, guck mal der Bauch, guck mal der Arsch. Und ich jedes Mal die Augen verrolle und sag, ey, ist doch scheißegal, wie die aussehen. Was juckt dich das? Lass die Menschen in Ruhe. Also diesen Satz habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesagt. So, lass es doch, ey. Also warum kümmert es dich, wie jemand, weiß ich nicht, seine Suppe isst. Und das habe ich auch so vorgelebt bekommen von den Eltern.
Ja, du weißt doch, die Leute, die sowas machen.
Welche Werte hast du? Welche Werte hast du von deinen Eltern übernommen?
Du weißt doch, die Leute, die sowas machen, haben immer ein Problem mit sich selber.
Ja, nervig.
Ne? Ja, ist
nervig
auch so.
Einfach.
Also über andere Leute reden.
Du bist
reden,
ja nicht
immer,
besser, indem du sagst, guck dir mal den Arsch von der an. Also weißt du, das ist doch scheißegal.
Ja, ich glaube jetzt, ich habe jetzt in der Zeit, wo du gesprochen hast, darüber nachgedacht. Ich glaube, das absolute, mein persönliches absolutes Ziel wäre, dass man seinem Kind absolut vertrauen kann und auf die Integrität des Kindes vertraut, weil man dem eben die Werte mitgegeben hat. Sei ehrlich, sei das, sei dies, wenn was ist, kannst du kommen. Und das Kind einfach, du weißt, du kannst dich auf dein Kind verlassen. Ich glaube, das ist eine richtig geile Situation, Ausgangssituation.
Und würdest du sagen, also welchen Wert hast du von deinen Eltern 1:1 übernommen? Also was würdest du sagen, das habe ich 100% von denen und das lebe ich in meiner Erziehung auch weiter?
Naja, meine Eltern waren sehr anti-autoritär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte niemals zu meinem Vater gehen können und sagen können, ich habe mit 14 eine Zigarette geraucht. Also das wäre undiskutabel gewesen. Das wäre auch keine, da könnte man auch nicht drüber diskutieren. Da kann man auch nicht, wir setzen uns jetzt mal hin, jetzt wägen wir die Vor- und Nachteile ab. Nee, da hätte es eine Schelle gegeben.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, das wäre undiskutabel gewesen. Aber die haben mir immer das Gefühl gegeben, dass sie mich, egal was passiert, so sehr lieben, dass eigentlich mir nichts passieren kann. Also, dass keine Gefahr von meinen Eltern ausgeht, weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht so richtig erklären, in Worten fassen, aber die haben mir immer das Gefühl gegeben, ich bin so umzingelt von der Liebe von denen als Eltern. Und die stehen hinter dem, was ich mache und vertrauen mir aber, dass ich keine Scheiße baue. Das heißt, ich hatte eine Art Vertrauen, einen Deal mit meinen Eltern, ohne einen ausgesprochenen Deal zu haben.
Mhm. Und worin hast du gemerkt, dass die dir immer vertrauen? Also welche Situation war das, wo du gesagt hast, boah krass, meine Eltern stehen voll hinter mir?
Naja, also die haben mich halt nicht so kontrolliert. Also anhand von Kontrolle habe ich das halt gemerkt. Ne? Die haben jetzt nicht gefragt, mit wem hängst du genau ab? Wer ist da noch alles dabei? Und was trinkt ihr da? Und wer trinkt Alkohol? Und wer macht das? Und wer denkt dies? Und
durftest
wo seid ihr
da? Durftest du woanders schlafen als Kind?
Ja, durfte ich.
Haben bei dir auch Leute übernachtet?
Ja, auf jeden Fall.
Ach krass.
Ja, ich durfte woanders schlafen, Leute haben bei mir übernachtet. Ich hatte bei sowas, also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da muss ich meine Eltern echt loben. Also
und bei deinen Geschwistern, du hast ja noch eine Schwester.
Zwei
Schwestern. Ja. Ja, war das anders? Durften die auch woanders schlafen?
Die durften auch woanders schlafen, ja.
Ach krass,
aber ich
das
glaube,
durfte ich ja gar nicht.
Aber ich glaube, da hat sich das, weil wir ja immer noch ein mediterran griechisch-italienischer Haushalt waren, ich glaube, bei den Mädels wurde da ein bisschen mehr aufgepasst.
Ja.
Ne, wer ist das? Was ist das für eine Familie? Hat man die Eltern schon mal kennengelernt? Wie wurden die? Da waren meine Eltern, glaube ich, vorsichtiger, deutlich vorsichtiger, logischerweise. Ja. Mein vollstes Verständnis dafür. Bei mir halt, ja, habe ich halt beim Dennis übernachtet. Meine Mom kannte die Mutter von ihm, so gut es.
Ich steh da voll vor dem Konflikt, weil ich durfte nie irgendwo schlafen und bei mir hat auch nie irgendjemand übernachtet.
Ja.
Weil meine Mutter immer gesagt hat, ich will nicht, dass du irgendwo schläfst. Brauchst du nicht. Du kannst zu Hause schlafen. Hat meine Mutter immer versäumt, mir Erklärungen zu geben. Ja. Deswegen war ihr Satz immer Gesetz. Also das war leider nicht so dieses, komm, setz dich mal auf Augenhöhe hin. Ich erkläre dir mal, wir haben Angst wegen Missbrauch oder dass dich jemand, das war, kann man nicht einschätzen oder.
Ja.
Also egal, selbst bei Freundinnen, wo die Mutter und Papa kannten. Also selbst bei Griechen, unseren Nachbarn, die wirklich quasi mit uns aufgewachsen sind. Ich habe geweint als Teenager. Und 14, 15, da gab es Pyjama-Partys, Übernachtungspartys. Ja. Ey, die haben zusammen gekocht und ich durfte einfach nicht da schlafen.
Ich habe
mir die Seele aus dem Leib geheult und gebettelt. Ey, meine Mutter, die hat einfach knallhart Nein gesagt. Und mein Vater auch. Und niemand, auch mein Bruder, meine Schwester und ich haben woanders geschlafen. Was interessant ist, dass die Kinder von meiner Schwester auch nie irgendwo anders pennen durften, bis die jetzt 18 sind.
Siehst mal, wie sich das wiederholt, ne?
Ja, weil die auch gesagt haben, also die sind ja auch gut damit gefahren. Und ich muss dir noch eine Sache sagen, ich hatte letztens mit so einem Mädchen, ich hatte hier ein paar Mädels sitzen und dann haben wir über sexuelle Übergriffe gesprochen. Mhm. Und jedes meiner Freundinnen, wir saßen mit vier Mädels zusammen, hat mehrere sexuelle Übergriffe gehabt. Ob es jetzt im Karneval war, ich rede über sexuelle Übergriffe von am Popo hauen, anfassen, weißt du, so Arbeitskollegen, die zu nahe gekommen sind oder eindeutige Sachen gesagt haben.
Ja.
Eine war beim Physiotherapeuten, der hat dir über die Brust gestreichelt. Also das war so krass, dass jeder von den zwei bis drei Sachen sagen konnte und ich hatte das gar nicht.
Noch nie in deinem Leben?
Noch nie in meinem Leben ist mir einer zu nahe gekommen. Also A, bin ich auch hyper. Also du weißt ja, ich rieche die Gefahr schon 100 Kilometer gegen den Wind, weil ich einfach so ganz krass Menschenkenntnis habe, so dass ich dann schon Sachen aus dem Weg gegangen bin, wenn ich dachte, der ist mir unsympathisch. Mhm. Aber ich habe mich auch nie in dieses Gefilde, ich war nie Karneval feiern. Weißt du, wo Menschen
super viel Alkohol... Ja, okay, aber wenn du beim Physiotherapeuten liegst, da hast du Pech
gehabt.
Kannst
du nichts machen. Ja, aber wie krass, ne, und wie auch reagiert wurde, dass dann ein Schockzustand war oder dass jemand an der Tür stand und dass die nicht reagieren konnten, dass sie sich unterm Bett versteckt haben. Also
ganz schlimm.
Ja, und das war so krass und ich habe mir gedacht, wie heftig, dass jeder schon mal solche Sachen erlebt hat und ich gar nicht, obwohl ich in der Kneipe groß geworden bin und nur mit Männern groß geworden bin oder seit 21 Jahren Autos verkaufe und nur mit Kerlen arbeite, habe ich das zum Glück, ja, ich will nicht sagen, dass das kann natürlich auch große Portion Glück gewesen sein.
Ja, klar.
Aber ich hatte das nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz.
Ja.
Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass meine Eltern mich auch sehr distanziert zu Männern. Ne, die haben mir immer gesagt, Achtung, Panayota, Sicherheitsabstände vor die Gäste.
Ja.
Mindestens 3 Meter, vor Kaleins 5 Meter.
Ja.
Also, die hat mir immer schon von vornherein immer erklärt,
ja,
der eine packt gerne mal zu, ne, umarmt einen. Und bis heute auch bin ich ja auch immer so sehr distanziert. Auch beim Umarmen oder so, ne, oder ich habe mich auch im Bus nie auf den Schoß von einem Jungen gesetzt, wie andere Freundinnen von mir, weißt du, so, dieses Flirten, da jemanden um den Hals fallen oder sich so, ne, so, mal mit dem Oberschenkel anlehnen irgendwo, auf mit dem Popo. Das habe ich nie gemacht, weil das durfte ich auch nicht. Da hat meine Mutter, wenn ich nur so in die Richtung gegangen wäre, zu nahe zu kommen, immer gesagt, ey, was machst du da? Immer so, hör auf, ne, Frauen sitzen nicht da oder
ja,
man setzt sich nicht auf den Schoß von Männern oder du gehst nicht da schlafen, nachher packt der Onkel dich an. Also die hat mir immer so ein krasses Bild vermittelt von Gefahr und deswegen bin ich super vorsichtig. Und meine Freundinnen alle in diesem Kreis haben mir genau das Gegenteil gesagt. Ob das jetzt in der Schule schon passiert ist, von einem Schulkamerad oder später vom Arbeitskollegen.
Ja.
Und ich glaube, dass eine konservative Erziehung durchaus, sage ich dir ganz ehrlich, seine Vorteile hat.
Ja.
Also ich habe, so sehr ich meine Eltern auch gehasst habe dafür und so wie viel Tränen ich verloren habe, bin ich heute sehr dankbar dafür, dass die mich so konservativ erzogen haben. Ich habe ja auch nie rumgebumst.
Ja.
Ich hatte nie irgendeinen Typ, wo ich mal eine Nacht hatte, wo ich gesagt habe, oh, ich bin total verliebt und der hat mich jetzt dreimal gebumst und ruft mich nie wieder an.
Ja.
Also ich war mir immer zu schade für Dates.
Ja.
Ich habe auch nie rumgeknutscht oder so, was meine Freundinnen so gemacht haben oder dass die dann mitgegangen sind oder das ist alles irgendwie in der Erziehung so krass.
Ja, da siehst du wieder, die Eltern legen den Grundstein für danach, ne?
Total, die haben so eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber,
ja,
das ist so krass.
Ja.
Aber
wichtig ist immer
nur,
ich finde immer nur wichtig, jetzt gerade, wo wir auch Eltern sind, das Wichtigste, und auch wenn es schwer fällt, weil es oftmals eben so gegen das eigene, gegen die eigene Philosophie verstößt, ist das andere halt nicht so zu bewerten.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Ich finde das so schlimm, weil Erziehung ist ja sowas Persönliches und sowas auch, wo du theoretisch mit einer Haltung das an gewisse Sache machst. Das kann ja auch schon so Sachen sein, wie impfst du dein Kind oder impfst du dein Kind nicht oder bringst du das in die Kita oder nicht oder das oder dies. Ne? Man muss das doch nicht immer bewerten, wie das andere Eltern machen. Lass die das doch machen. Die haben eine Verantwortung, die haben ein Kind. Lass sie es so machen, wie sie wollen. Natürlich ist von außen stehend immer leicht, das irgendwie so zu bewerten, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ist der Dicke, ist der Dünne, den dicken Hintern hat der dicke Brust, hat der dünne Brüste. Ja, okay. So.
Ja.
Ja. Mach doch selber das am besten, wie du denkst.
Aber wie gegenüber deines Kindes? Also, weißt du, welchen Wert willst du dem deinem Kind vermitteln?
Der soll auf seine innere Stimme hören. Der soll auf seine innere Stimme hören und er soll darauf achten, dass er die Werte, die wir ihm vermittelt haben, dass er mit denen konform geht. Und wenn er sich bei irgendeiner Sache unsicher ist, dann kann man darüber reden. Oder er soll es ausprobieren und wenn er merkt, das war nicht gut, nicht nochmal machen. Ich möchte meinem Kind vertrauen können. Das ist so, das, ich glaube, das ist mein absolutes Ziel. Als ich persönlich, als Vater, möchte meinem Kind vertrauen können. Dass ich sage, weißt du was? Der wird heute da und da sein, aber ich vertraue dem, der hat von mir so ein cooles Setup an Verhaltensweisen und Erziehung und zwischenmenschlichen Sachen mitbekommen, der macht das schon. Das Gefühl möchte ich haben. Und das habe ich jetzt schon.
Cool.
Das habe ich jetzt.
Ja, aber da hat das auch was mit Loslassen zu tun. Dann kannst du auch gut loslassen. Ne? Dann bist du jetzt nicht jemand, der sehr viel klammert oder der dann irgendwie alles übernimmt.
Weiß ich nicht.
Das ist ja auch schon ein Charakterzug, der sehr lobenswert ist und auch nicht so einfach ist, glaube ich, ne, seinem Kind das auch zuzutrauen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch manchmal Probleme, wenn zum Beispiel in der Kita ein Kindergeburtstag ist.
Ja.
Und mittlerweile sind die ja schon im Alter, wo die alleine dahin gehen, also ohne Eltern. Also nur die Kinder werden abgegeben und dann holt man die irgendwann wieder ab. Das fällt mir nicht leicht. Das fällt mir gar nicht leicht. Und ich habe auch schon einige Kindergeburtstage abgesagt, weil ich einfach die Eltern nicht kenne.
Cool fand. Ja.
Und auch vielleicht auch manchmal nicht.
Ich stelle mir das
immer
vor, wenn die irgendwo hingehen und dann mit den Eltern sitzen am Tisch, ist mir auch schon aufgefallen, dann trinken die Wein oder Sekt oder denken so, ah ja, die Kinder sind alle busy und dann haben die irgendwie einen Pool.
Ja, zum Beispiel.
Und da habe ich, zum Beispiel auch gar keinen Bock drauf, jetzt schon nicht.
Stell dir mal vor.
Weil ich manchmal weiß, es gibt einfach Leute, ich gucke halt sehr gut hin, ne, was mein Kind macht. Auch wenn ich sehr weit weg bin, auch am Flughafen. Ich lasse mein Kind immer wandern.
Ja.
Ich sag immer, komm, lauf, geh. Ja. Weil ich möchte, dass das Kind konfrontiert wird mit unangenehmen Dingen, mit, hey, was machst du denn da? Ne, mein Kind geht an fremde Koffer, hat schon mal an Bein, an einem Hosenbein gezogen. Ne? Jemand gewunken, angeguckt, mit jemandem ins Gespräch. Ich lasse immer mein Kind super viel laufen. Ich sag mal, komm, geh, ist egal. Eck an. Weil ich weiß, das habe ich als Kind auch gehabt. Meine Eltern haben mich den ganzen Tag in der Kneipe laufen lassen.
Ja.
Das ist gut, weil ich bin ultra gut ein offener Mensch geworden dadurch. Mein Mann, der ist die ganze Zeit auf, nein, komm mal zurück, hör mal auf, lass die Leute in Ruhe. Hör mal, die haben da vielleicht keinen Bock drauf, Jotta. Lass, hör auf, ich will das nicht. Dem ist alles unangenehm.
Ja.
Und ich sag immer, go. Nimm dir, die Welt gehört erobert. Das ist so ein Satz, den meine Mutter immer gesagt hat. Die Welt muss erobert werden.
Ich glaube, bis wir sterben und bis alle Eltern diese Welt verlassen, ist die richtige Balance aus Festhalten und Loslassen, glaube ich, die Königsdisziplin.
Boah, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Da hast du recht, ja.
Ne?
Voll.
Das ist die Königsdisziplin. Aber gut, wir geben unser Bestes. Wir geben alle unser Bestes.
Ja, wir sind dabei. Ja? Ach, das ist so ein interessantes Thema, ne? Also wirklich. Und ich bin so gespannt, was alles auf einen zukommt, ne? Mein Kind ist erst 3, aber wie ist es mit 13, mit 23, 33?
Ja, ich glaube, ein ganz großes Stichwort ist auch Geduld. Geduld. Das ist ja leider keine Stärke. So viele Stärken, wie du auch hast, das ist wirklich deine Achillesferse. Ne?
Ist eine Tugend, aber
deine
keine
Achillesferse
Stärke.
Ist das.
Ja, voll.
apropos Geduld.
Ja.
Der Satz des Peter Jedus, den du heute wieder mitgebracht hast.
Ja, den habe ich dir aber wieder geschickt.
Du bist eine richtige Strebermaus. Das freut mich ja richtig.
Ja, weil ich bitte lies ihn mal vor. Lies ihn mal vor.
Also, das ist, glaube ich, altgriechisch.
Ja.
Argia mitir pasis kakias.
Alter. Deswegen habe ich ihn dir auch geschickt.
Kann das natürlich nicht. Altgriechisch, aber du kannst gerne mal die Bedeutung sagen.
Ja, das ist so: Langsamkeit ist die Mutter allen Übels.
Ja.
Und das ist wirklich für mich, also Langsamkeit ist die Mutter allen Übel, sowas wie, ja, Müßiggang ist aller Laster Anfang, gibt's auch in Deutschland.
Das musstest du mir eben mal übersetzen auf Deutsch, von Deutsch auf Deutsch, Müßiggang.
Du kanntest das Wort Müßiggang nicht.
Nee, ich kannte das Wort Müßiggang nicht, nee.
Ja, das ist übersetzt wie Faulheit.
Ja. Wie meine Schwester immer sagt, das ist Ritterdeutsch.
Müßigkeit ist so behäbig, gemütlich, aber eher in einem negativen Hintergrund.
Faulpelzig.
Kann man das sagen, ja? Faulpelzig. Ist übrigens ein schöner Satz vom Vertrieb, würde ich auch dran schreiben, mal so montags an die Flipchart. Müßiggang ist aller Laster Anfang und in diesem Sinne haut rein.
Ja, kriegt eure Ärsche hoch. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
2025 ist da und wir wünschen euch ein ganz tolles neues Jahr mit viel Gesundheit und viel Glück. Und wir wünschen euch natürlich, dass ihr den neuen Du bist Grieche-Kalender auch habt, weil für ein neues Jahr braucht ihr einen neuen Kalender und wir haben den allerbesten Kalender für Menschen, die Griechenland lieben. Jetzt auf shop.dubisgrieche.de bestellen und das ganze Jahr freuen über schöne griechische Motive.
Wenn ihr mich mal live auf der Bühne erleben möchtet, mit wahren Geschichten aus meinem Leben als Griechin, im Autohaus und meinem Weg ins Showbiz, dann müsst ihr unbedingt auf mein Comedy-Live-Tour-Programm Wer bremst, verliert kommen. Alle Tourtermine findet ihr über eventim.de und auf meinem Instagram-Account.